Ich lese aus Prediger 5, die Verse 9 bis 19. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer liebt Reichtum ohne Ertrag, auch das ist nichtig. Mehrt sich das Gut, so mehren sich, die es verzehren. Und welchen Gewinn hat der Besitzer außer dem Zusehen? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel zu essen hat. Doch die Sättigung des Reichen lässt diesen nicht schlafen. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne sah. Da wurde Reichtum von seinem Besitzer aufgespart für einen Unglücksfall. Doch durch ein Unglück ging der Reichtum verloren. Er aber hatte einen Sohn gezeugt und nun hatte er nichts mehr in der Hand. Wie er aus dem Leib seiner Mutter kam, so muss er wieder gehen, so nackt, wie er kam. Und nichts bleibt ihm von seiner Mühe, das er weitergeben könnte. Auch dies aber ist ein schlimmes Übel. Wie einer kam, so muss er wieder gehen. Und welchen Gewinn hat er, wenn er sich abmüht für den Wind? All seine Tage muss er in der Finsternis fristen. Er hat viel Verdruss, ist krank und zornig. Sieh, was ich Gutes sah. Es ist schön zu essen und zu trinken und Gutes zu genießen für all die Mühe und Arbeit unter der Sonne in der ganzen Zeit seines Lebens, die Gott einem gegeben hat. Das steht einem jeden zu als sein Teil. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und Vermögen gibt und ihm gestattet, davon zu essen und seinen Teil davon zu tragen und sich zu freuen an dem, wofür er sich abgemüht hat, so ist das ein Geschenk Gottes. Nicht oft denkt er an die Frist seines Lebens, denn Gott erfreut sein Herz.
Ja, liebe Gemeinde, zuerst einfach ganz herzlich danke, dass ich hier da sein darf, unter euch. Ihr habt gehört im Wort für heute, es geht auch um Gottes Geschenk und ihr seid eins. Ich bin letzte Woche mit Heiden zusammen in Südfrankreich und die haben mich gefragt, was machst du am Sonntag? Und dann habe ich ihnen von euch erzählt und wie das, was so bei euch passiert. Und dass ihr die von den Zahlen her die kleinste Gemeinde von Basel sind. Aber was bei euch alles läuft. Und als ich jetzt heute Morgen hier war und gesehen habe, mit welcher Liebe ihr miteinander umgeht, mit welcher Liebe ihr mit den Kindern umgeht. 7 Gruppen haben wir. 7 Kindergruppen. Und hinter jeder Gruppe ein Team, das das Herz verschenkt, den Kindern. Und ihr untereinander, wie ihr auch jetzt mich begrüßt habt, da, es ist so viel Wohlwollen und eben unprätentiöse Liebe. Versteht man das Wort, unprätentiös? So, ja, oder jetzt die Band, oder die Frauenpower, die doch noch einen Mann zulässt. Es ist wunderbar und ihr seid einfach ein Segen und ich bin hier, um euch auch segnen und um euch einfach das Dankeschön zu sagen, dass ihr da seid, dass es euch gibt, dass ihr euch von Jesus habt begeistern lassen und euch zusammenfindet, so einen Sonntag, der letzte Sonntag vor den Ferien ist in anderen Gemeinden ein trister Sonntag und bei euch ist es ein fröhlicher Sonntag. Man sieht sich wieder, die Kinder sehen sich wieder. Und der Andreas hat mir gesagt, ich muss keine neue Predigt vorbereiten. Das hat mich sehr entlastet. Und es ist mir dann passiert, dass wir jetzt in Münster in einer fortlaufenden Auslegung vom Kohelet, also vom Predigerbuch, sind. Und bei einer Predigt habe ich beim Predigtschreiben ganz intensiv an euch gedacht. Ihr seid mir immer vor Augen gewesen beim Schreiben. Und dann habe ich die Predigt gehalten und ich habe den Leuten nicht gesagt, dass ich an euch gedacht habe. Keine Angst. Aber denen hat das so gut getan. Und jetzt will ich euch die gleiche Predigt ein bisschen abgeändert nochmal halten, damit ihr hört, wie ihr anderen gut dient. Ich werde, gehe jetzt auf Hochdeutsch über, sonst wird es viel zu lang. Also lasst es uns machen wie Jesus, sprechen wir vom Geld. Ja, habt ihr schon gesehen, wie viel mal Jesus vom Geld redet? An so vielen Orten. Wir überlesen das schnell, oder? Aber er redet so viel vom Geld. Also machen wir es wie Jesus, sprechen wir vom Geld. Und vom Geld wissen wir, dass man daran glauben muss, damit es seine Funktion erfüllen kann. Man muss daran glauben, dass Geld einen bestimmten Wert hat und dass es diesen Wert behält. Dass es also verlässlich ist und dass es andere gibt, die denselben Wert darin erkennen und dass es Leute gibt, die bereit sind, mit mir gegen andere Werte das Geld zu tauschen. Geld hat mit Glauben zu tun, wobei hier Glauben und Vertrauen wie im Credo Hand in Hand gehen. Credo und Kredit, das ist eins. An der Universität betreibt man die Wissenschaft vom Glauben an das Geld. Die Theologie des Geldes nennt man Wirtschaftswissenschaften. Der eine, ich glaube, der eine Mann, der vorher hier gestanden ist, tut, glaube ich, bei der Wirtschaftsschule. Gut, ist er. Gut, ist er unten, dann kann man nicht widersprechen. Also die Theologie des Geldes nennt man Wirtschaftswissenschaften. Man misst in der Ökonometrie das Unmessbare. Man spricht im Marketing von der Mission. Man spricht in der Betriebswirtschaftslehre von der Ökumene und der Ökonomie. Man lehrt die Geschichte vom Umgang mit Geld, die Wirtschaftsgeschichte, und diese nennt man Dogmengeschichte. Auch in der Ökonomie geht es um Dogmen. Bei Dogmen geht es um Glauben. Wirtschaftsstudentinnen und Studenten trauen ihren Ohren nicht, wenn sie lernen, dass sie es, wie in der Theologie, mit Glaubensdogmen zu tun haben und dass es ohne Glauben bei ihnen nichts zu lernen gäbe. Ökonomie und Religion sind eng verwandt. Es ist kein Zufall, dass in vielen Städten Europas der Marktplatz unmittelbar bei der Kirche liegt, in Freiburg etwa oder in Straßburg. Basel bildet eine Ausnahme. Schon im Hochmittelalter hatte man entschieden, Markt und Kirche zu trennen. Der Markt gehört zur Politik, zum Rathaus, zur Kirche gehören Recht und Gericht. An der Bäumligasse, ganz nöch bei Münster, ursprünglich bei Münster selber. Man verwendet aber auch in der Basler Kirche weiter Begriffe, die auch auf dem Markt gebraucht werden. Hier wie dort sprach man von Messe. Hier wie dort sprechen wir noch heute von Erlösung und von Erlös, von Kredit, Schuldner, Gläubiger, von Obolus, Testament und Offenbarungseid. Man feierte früher die Messe und an der Messe handelte man sodann mit Waren. Hier in der Thomaskirche hören wir von der Erlösung, auf dem Markt verschaffen wir uns Erlös. Hier sprechen wir unser Credo und auf dem Markt holen wir uns Kredit. Wir sind hier Schuldner und Glaubende, auf dem Markt sind wir Schuldner und Gläubiger. Als das Pekuniäre stammt von lateinisch Pecunia, das ist das Kleinvieh wegen dem Opfertier. Und der Obolus, den wir am Ausgang in die Kollekte entrichten, ist die Bezeichnung für die kleinste griechische Münze, Man legte sie den Verstorbenen unter die Zunge, damit sie den Lohn für den Fährmann berappen konnten, der sie über den Styx in die griechische Totenwelt fahren sollte. Wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir es mit Wein und Brot. Am Münster teilen wir das Brot in Gestalt der Oblate, die nicht zufällig die gleiche Form wie die Münze aufweist. Münze und Oblate sind beide höchste Konzentrate menschlicher Vorstellungskraft. Und nicht nur die Oblate hat ihren Ursprung im Tempel, sondern auch die Münzprägung wurde im Tempel erfunden. Es ist eine enorme Kulturleistung, dass wir in einem Stück Metall oder einer Banknote unendlich viel entdecken können, das auf keinen Blick zu sehen ist. In ihnen liegt eine Spende für soziale Notfälle enthalten, ein Kaffee im Restaurant, eine Tankfüllung Benzin, ein Grundstock für ein neues Haus, ein Anteil an die künftige Rente. Wir sehen in der Banknote ein Handy, ein Auto, ein Abendessen, ein Tram-Abo und vieles mehr. Und jetzt Ende März auch die Steuern. Ebenso gelingt es in einer Oblate oder im Brot, den Leib Christi zu erkennen, den Leib, den wir alle miteinander bilden. Konzentriert in einer Oblate, auch konzentriert im Brot. Wir können in ihr oder im Brot eine Beziehung zu Gott erkennen, etwas Heiliges, Besonderes, die Präsenz Christi in, mit und unter dem Brot, wie es Luther formulierte, und auch die Vorstellung, dass wir ein Erinnerungsmahl feiern, wie es Zwingli formulierte, setzt enorme Abstraktionsfähigkeiten voraus, die wir ohne weiteres zu erbringen fähig sind. Es ist darum kein Zufall, dass die moderne Geldwirtschaft in ihrer Komplexität und mit ihrer Voraussetzung der Abstraktionsfähigkeit eine Erfindung war, die ausgerechnet auf christlich geprägtem Boden möglich wurde. Denn Christinnen und Christen waren darauf vorbereitet, die Transsubstantiation zu erkennen, die sich in Dingen verbergen kann. Und wir alle sind Meisterinnen und Meister darin, in, mit und unter der einen Substanz eine andere Substanz zu erkennen und sie für real zu halten. So sammeln sich in Oblate und Münze Tausende von Welten. Sie sind alle auf einmal präsent, und wer einmal davon geschmeckt hat, will immer wieder davon schmecken. Darum, wie Kohelet sagt, wer das Geld liebt, wird seiner nicht satt. Aber es gilt auch, wer Gott liebt, wird seiner nicht satt. Und jetzt kommt der Teil, den ich an euch gedacht habe. Denn auch wer einmal von Gott geschmeckt hat, kann nicht genug von Gott bekommen. Ich habe das schon in mir erlebt und hier in euch ja alle auch. Es gibt Zeiten, in denen habe ich oft das Gefühl, dass mir Gott begegnet, anwesend ist oder mit mir spricht. Das sind unendlich glückliche Momente und man kann süchtig werden danach. Vor allem mit der Jugend hat man das, oder? So als 18-, 19-, 20-Jährige, wenn man Jesus neu entdeckt und einfach nicht genug kann bekommen davon, vom Gefühl, ihm zu begegnen. Und in jeder Ecke lauern sieht und sich überraschen lässt. Eben, man kann süchtig werden, danach Gott zu begegnen. Aber im Unterschied zum Geld lässt sich die Begegnung mit Gott nicht steuern. Es gibt auch lange Phasen, in denen es still ist von Gott her. Hier befinden wir uns vielleicht im Thema, das Kohelet anspricht im Wort für heute. Geld ist, zumal in unserer Welt, nie leise oder still. Es ruft an jeder Ecke. Und es kann eine Gefahr sein, darauf Gott zu vergessen, nicht mehr auf ihn zu bauen, sondern darauf zu vertrauen, dass man mit der eigenen Kraft und der Möglichkeit des Geldes das lösen kann, was man eigentlich nur von Gott erwarten kann. Dabei ist Geld volatil, unsicher, es kann verdunsten, gerade so, wie Kohelet es beschreibt. Jesus mahnt sehr inständig, dass man nicht zugleich dem Geld und Gott dienen könne. Er meint damit, man kann nicht zugleich alles aufs Geld und alles auf Gott setzen. Man muss sich entscheiden, auf Gott zu bauen und ganz zu vertrauen, dass er sorgt, und dann doch, so wie ich es tue, beruhigt aufs Konto zu schauen. Das kann sich beißen. Doch wer mag es nicht, das beruhigende Gefühl des scheinbar sicheren Puffers unseres Kontostands? Und einige kennen sicher auch das beunruhigende Gefühl, kein Plus auf dem Konto zu haben, sondern jeden Monat wieder von Neuem bereits schon im Minus beginnen zu müssen. In Kirchensachen haben wir in Basel gelernt, mehr und mehr darauf zu vertrauen, dass Gott am Ende auch in Geldsachen sorgt. Da seid ihr unsere Vorbilder, liebe Leute von Thomas. Das bist du gewesen, Richi. Ich habe es, glaube ich, schon einmal gesagt, gell? Dass ich, ja, irgendwie in meinem zweiten Jahr, also vor 18 Jahren, hast du gesagt, ja, wenn das Geld nicht reicht, dann wird es dann schon länger, das wird Gott schon irgendwie richten. Vor 18 Jahren hast du das gesagt. Und das hat sich eingebrennt. Es glauben es die Leute nicht, oder? Die Leute glauben es oft nicht, aber es stimmt. Es ist so, Gott wird am Ende auch in Geldsachen sorgen. Das ist unsere Erfahrung. Nicht jetzt so unbedingt meine Erfahrung in meinem persönlichen, privaten Leben, sondern für uns als Kirche. An jedem 1. Januar erwache ich im Wissen, dass unsere Kirche sozusagen bankrott ist. Denn den gesicherten 12 Millionen Steuereinnahmen stehen 20 Millionen an Ausgaben gegenüber, die genauso sicher sind. Nicht einmal die Personalkosten sind durch Steuereinnahmen gedeckt. Trotzdem kann ich hoffen, dass es gelingen wird, das fehlende Geld aufzutreiben. Manchmal reicht es ganz knapp, manchmal ist es etwas zu wenig, manchmal erhalten wir auch etwas mehr und über die Jahre gleicht sich das aus. Wir planen sorgfältig, Diana macht das sehr, sehr akribisch. Wir bitten um Unterstützung, das wisst ihr. Und irgendwie richtet Gott es ein, dass es auch dank deiner Großzügigkeit, liebe Gemeinde, gelingt, die Konten am Ende auszugleichen. Diese Erfahrung, die wir nun seit über 10 Jahren machen, hilft uns als Kirche nochmals ganz anders beginnen zu können, zu glauben und auf Gott zu bauen. Und dazu schreibt Kohelet: Wenn Gott einem Menschen Reichtum und Vermögen gibt und ihm gestattet, davon zu essen und seinen Teil davon zu tragen und sich zu freuen an dem, wofür er sich abgemüht hat, so ist das ein Geschenk Gottes. Nicht oft denkt er an die Frist seines Lebens, denn Gott erfreut sein Herz. Und das ist auch das, was ich irgendwie heute Morgen hier im Gottesdienst spüre, dass ihr die Freude in euch habt. In der Trivialität des Alltags, in der wir viel mit Geld zu tun haben und mit Geld bewirken, stehen wir immer in der Spannung zur Höhe des Sonntags, an dem wir uns vom Unendlichen erfassen lassen. So sind wir hin- und herreisende zwischen Götzendienst und Gottesdienst. Mit Kohelet ist zu sagen, der Gottesdienst wird das letzte Wort behalten. Denn der Wert der Münze vergeht, wie alles Diesseitige. Es kommt darauf an, sich mit dem Geld Freunde zu machen, wie Jesus es sagt. Man kann mit Geld auch ganz echte Glücksgefühle erleben, die voll von Reinheit und Würde sind. Zum Beispiel dann, wenn man spontan Geld verschenkt. Nicht aus einer Nötigung heraus, sondern dann, wenn die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Bestimmt kennen Sie alle dieses Glück, von dem ich spreche, wenn Sie einfach geben, ohne recht zu wissen, wie Ihnen geschieht. Eine reine und würdevolle Form von Glück. Ich erlebe das als Souveränität. Dann bist du wirklich souverän. Souveränität ist ein Merkmal Gottes. Er schenkt souverän, ohne Geiz. Und er wird unser aller Herz erfreuen. Das ist dir versprochen. Seid gesegnet, ihr liebe Leute von Thomas. Seid gesegnet für das, was ihr uns alles schenkt. Seid gesegnet für euren Dienst für Gott. Seid gesegnet für eure Hoffnung, die eine lebendige Hoffnung ist. Seid gesegnet für das, was ihr ins Quartier dient, leistet. Dass ihr hier aussen fester macht, wo auch Leute kommen können, die kein Geld haben. Die einfach hier sein können mit ihren Kindern. Und können mit euch zusammen feiern, froh sein. Danke, dass es euch gibt. Gott segnet euch. Allein Gott die Ehre. Amen.